Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Campus Radio Kassel. Hier am Mikrofon für euch ist Jasper und mit mir im Studio sitzt Dörte.
Hallo!
Ja, Dörte und ich haben euch ja letzte Woche schon auditiv beglückt.
Ja.
Und werden auch diese Woche für euch die Sendung machen und nächste Woche sind wir auch nochmal für euch da. Mhm. Und ich stelle euch einfach mal heute kurz die Themen vor. Es geht um die größte Musikshow ihrer Art weltweit mit über 270 Millionen Zuschauern und zwar den Eurovision Song Contest. Wir haben dazu letztes Jahr auch schon eine zweiteilige Sendung gemacht und dieses Jahr sitzt mit mir die Dörte im Studio dafür, statt der Linda, die das letztes Jahr gemacht hat. Und wir haben dazu mit Menschen auf dem Hauptcampus der Universität Kassel geredet und sie mal dazu gefragt, ob sie das Event kennen, was sie davon so halten, was es an positiven oder auch negativen Rückmeldungen dazu gibt. Außerdem schauen wir uns die positiven Seiten des Events insgesamt an und auch auf die kritischen Aspekte, also ganz im Sinne der Interviewten, die wir auf dem Campus gefunden und angesprochen haben. Die lagen da nicht so rum, sondern sind da rumgelaufen.
Die wachsen auf einem Baum.
Ja, die sind da tatsächlich rumgelaufen. Und dann schauen wir noch, wir machen so eine kleine Preview quasi auf eine Auswahl von diesjährigen Beiträgen. Dörte und ich haben uns jeweils zwei Songs aus dem Teilnehmerfeld rausgesucht. Einen Song, den wir sehr gut finden und einen Song, den wir kurios finden. Mehr oder weniger. Also seid gespannt. Das sind die Songs, die uns heute durch die Sendung begleiten. Außerdem der Song, den wir für Deutschland hinschicken. Und wir gucken ein bisschen auf die Wettquoten, beziehungsweise so auf die Vorhersagen, wie das ganze Teilnehmerfeld sich im Finale so breit machen wird, sage ich mal. Als erstes hören wir dann den Song den Titel für Deutschland von Lord of the Lost, Blood and Glitter. Und dann melden wir uns gleich zurück.
Bis gleich.
Da sind wir auch schon wieder. Ja, Dörte, wie findest du den Song eigentlich? Du hast ihn jetzt, glaube ich, noch nicht so oft gehört. Und jetzt haben wir ihn ja einmal hier im Radio gehabt. Was ist so deine Meinung dazu?
Ich fand den okay. Ich denke, es gibt Leute, die sich sowas auch durchaus anhören. Meine Musik ist es halt auf jeden Fall nicht. Aber ich bin zumindest zufrieden damit, dass es vielleicht mal eine Hörerschaft für einen Song gibt, der von uns hier dahin geschickt wird, weil sonst hatte ich immer das Gefühl, dass sie einfach Songs ins Rennen schicken, wo man von vornherein sich eigentlich denken kann, dass es niemand hören und oder gut finden wird. Also das ist auch kein Hate an die Songs bisher, das sind bestimmt auch sehr liebe Menschen, aber
ich glaube, der NDR hat da einfach an den Bedürfnissen und den Interessen der Zuschauerinnen vorbeigecastet, so würde ich es vielleicht nennen.
Also die können für sich. Man merkt auch immer, dass halt, oder zumindest in der Vergangenheit meistens ja auch aus einem bestimmten, also man hat oder die Leute oder der Song wurde ausgewählt mit einem bestimmten Bild vor Augen, wie Songs sein müssen, die in den ESC gehen, wie Songs sein müssen, die im ESC auch gut abliefern. Das merkt man auch, finde ich, immer wieder bei anderen Songs von anderen Teilnehmern beim ESC. Es gibt so eine Sparte Musik, die extra für den ESC gemacht wird, die aber auch wahrscheinlich niemand so hört. Also ich kann mir nicht vorstellen, manchmal bei manchen ESC-Songs, dass das wirklich eine Musikrichtung ist, die man aus einem anderen Grund außer dem ESC hört.
Ist nochmal so ein eigener Kosmos, ne? Also ja. Ich meine, jeder Song wird tatsächlich, muss ja für den ESC produziert werden im Grunde. Aber ja, da würde ich dir zustimmen. Wir haben uns den Schnelldurchlauf des diesjährigen ESCs angeschaut. Den hat die EBU schon freigegeben. Es sind alle Songs in so einem Kurzüberblick einmal zusammengestellt. Und der zeigt alle 37 diesjährigen Acts im Überblick. Und vielleicht einmal zum ESC insgesamt zu diesem Jahr ein paar Eckdaten, damit alle im Bilde sind. Die Ukraine hat im letzten Jahr gewonnen. Wegen des Krieges in der Ukraine wird der ESC in einem anderen Partnerland der EBU, die EBU ist die European Broadcasting Union, der sehr viele Staaten weltweit angehören, also nicht nur Europa oder europäische Staaten. Das sieht man ja auch daran, dass Staaten wie Aserbaidschan oder Georgien und so weiter auch dabei sind. Australien ist halt das beste Beispiel. Die wollten ja jahrelang schon rein und sind dann 2016 mit aufgenommen worden sozusagen und qualifizieren sich jetzt auch immer im Halbfinale mit. Theoretisch könnten die USA oder so auch mit teilnehmen, ne? Also das sind alles Länder, die auch assoziierte Partner der EBU sind. Das vielleicht kurz dazu. Der Wettbewerb findet dieses Jahr, der Eurovision Song Contest findet dieses Jahr vom 9. Mai bis zum 13. Mai statt. Viele kennen ja meistens nur das Finale, also es gibt vorher immer zwei Halbfinale und dann gibt es eben das große Finale, in dem es dann um den Siegertitel sozusagen geht.
Und das Finale ist am 13.
Das Finale ist am 13. am Samstag und wird da auch im 1. dann ausgestrahlt. Mhm. Und an den, also die Halbfinale werden auf One, das ist nochmal so ein Untersender vom 1., den kennen viele tatsächlich gar nicht.
Ich habe auch noch nie davon gehört.
Ich kenne den nur, weil ich den ESC halt jedes Jahr gucke. Und genau, der wird auf One dann ausgestrahlt und als Livestream auf eurovision.de übertragen. Man kann den, glaube ich, sogar im Radio hören. Da müsste ich jetzt selber gucken, wo. Es gibt so ein Eurovision-Radio sogar.
Gibt es da auch einen YouTube-Livestream?
Wahrscheinlich, würde ich jetzt schätzen. Okay. Also ohne Gewehr jetzt, aber ich meine, es gibt wahrscheinlich auch einen YouTube-Livestream. Genau, aber der Sender im Fernsehen wäre One und der Livestream ansonsten über eurovision.de. Ich schätze aber mal, dass die wahrscheinlich auch auf ihrem YouTube-Channel streamen. Genau, und das Finale findet dann zur üblichen Zeit um 21 Uhr im 1. statt. Es gibt eine Änderung beim Voting in diesem Jahr. Das Voting wird ja kontinuierlich immer ein bisschen angepasst, das System. Und zwar ist es dieses Mal so, dass bei den Halbfinale keine Jurys mehr mitbestimmen, wer ins Finale kommt. Das war vorher so. Es gibt ja im Finale dann auch Länderjurys, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt sind. Da kommen wir später auch nochmal zu. Und das fällt dieses Jahr dann, ab diesem Jahr fällt das weg, dass im Halbfinale die Jurys mit abstimmen. Das heißt, es ist nur das Televoting der Zuschauenden, die bestimmen, wer ins Finale kommt. Und es gibt auch zusätzlich jetzt noch die Möglichkeit von Fanabstimmungen in Ländern, die gar nicht erst teilnehmen. Also ich habe nicht genauer nachgeguckt, um welche Länder es sich dann genau handelt. Normalerweise ist es ja so, dass nur die Länder mit abstimmen können, nur die Menschen in den Ländern mit abstimmen können, die auch teilnehmen dann im Finale, beziehungsweise die insgesamt am Wettbewerb teilgenommen haben, also diese 37 Staaten, die sich hier qualifiziert haben. In dem Fall ist es jetzt wohl so, dass auch externe Staaten und welche, die nicht mit teilnehmen, über so ein Online-Voting zum Beispiel, könnte ich mir jetzt vorstellen, das müsste man jetzt aber nochmal genauer nachgucken, auch mit teilnehmen können. Und eine, finde ich, sehr traurige Nachricht ist, dass der Kommentator, den man so kennt, also wenn man den ESC regelmäßig guckt, dann kennt man auch Peter Orban, der Kommentator vom 1., der im 1. dann immer den ESC begleitet, der hört dieses Jahr auf. Also es ist sein letzter ESC zum 75. Geburtstag und seinem 25. ESC, den er kommentiert, also im Grunde so eine Art 100-jähriges Jubiläum.
Stimmt.
Hört Peter Orban auf und es ist noch nicht geklärt, wer die Nachfolge antritt. Das wird jemand.
Barbara Schöneberger.
Hoffentlich nicht Barbara Schöneberger. Die soll schön auf der Reeperbahn bleiben und da immer die Punkte vergeben. Da kann ich mich mit zufrieden geben, aber ich denke nicht, dass Barbara Schöneberger die Audiokommentare machen wird. Genau. Das Motto des diesjährigen ESCs ist United by Music. Also wird ja in UK ausgetragen, im United Kingdom, für die Ukraine in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Fernsehsendern. Und also weil zum einen das Vereinigte Königreich auf dem zweiten Platz gelandet ist, war so ein bisschen naheliegend, dass man es dann dahin schiebt und dann halt für die Ukraine sozusagen ausrichtet. Also es ist auch häufiger schon vorgekommen.
Aber es wurde doch eigentlich gehofft, dass quasi auch durch den Sieg der Ukraine letztes Jahr, dass eben diesen politischen Druck gibt, dass die Ukraine quasi, dass der Konflikt sich schnell löst oder nicht Konflikt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so stark daran gekoppelt war, aber sicherlich sollte auch das eine Signalwirkung irgendwie haben. Die hatte es mit Sicherheit auch gehabt. Also Russland wurde von der EBU zum Beispiel ja für den ESC gesperrt wegen dieses Angriffes und auch Belarus, die sich ja daran beteiligen, wurden von dieser Liste gestrichen. Und natürlich sollte da auch irgendwie einen Verstärkungseffekt sicherlich mit einhergehen, aber grundlegend, da kommen wir auch nochmal zu, soll der ESC eigentlich nicht politisch sein vom Regelwerk her, also nicht instrumentalisiert werden als politisches Mittel. Da reden wir aber auch nochmal drum bei den negativen und den kritischen Punkten. Ja. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Leuten, die wir auf dem Campus befragt haben. Wir sind über den Campus gelaufen und haben Leute befragt, ob sie den ESC überhaupt kennen. Und ja, da hören wir jetzt mal, was die Leute uns so dazu gesagt haben.
Yeah, ever since I'm here in Europe, so I watched the last two finals.
Ja, kenne ich. Ich habe dann und wann mal reingeschaut, wenn andere Dinge geguckt haben.
Ja, tatsächlich schon. Also ich habe den eigentlich schon, seit ich klein bin, verfolgt.
Ja, habe ich schon mal gehört, aber habe ich mir noch nie wirklich angeguckt. Ja, kenne ich.
Ja, ich habe ihn auch schon, ich glaube, zweimal geguckt. Einmal bis ganz zum Ende, weil ich dachte, ich warte, bis Deutschland Punkte bekommt. Und dann haben wir gar keine bekommen. Also musste ich bis zum Ende gucken.
Nee, sag mir nichts. Nee, ich kenne das nicht. Nee, ich habe keinen. Ja, wirklich, ich kenne nicht.
Ich dachte, nichts. Du kennst das.
Nee, ich habe es gehört, habe ich nicht geschaut.
Ja, das waren die Reaktionen auf die Frage, ob der ESC überhaupt bekannt ist. Also ein bisschen durchmischt, mal ja, mal nein. Mhm. Dörte, kanntest du den ESC? Wann bist du da überhaupt das erste Mal mit in Kontakt gekommen?
Also mein erster Kontakt war das Jahr, wo Lena gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich den vorher auch schon geguckt habe, wahrscheinlich, aber ich konnte mich halt das erste Mal richtig bewusst erinnern, als Lena gewonnen hat, und habe dann darauf das Jahr natürlich auch sehr engagiert mitverfolgt mit meiner Familie und dann immer mal wieder reingeguckt, was geguckt, so alle paar Jahre wieder. Aber es ist nicht jedes Jahr was sehr dolle, prägnantes bei mir hängen geblieben. Aber ich erinnere mich halt noch an die Jahre, wo zum Beispiel Schweden gewonnen hatte, was auch mir dieses Jahr wieder was aufgefallen ist, wo wir vielleicht später noch drüber reden werden. Deshalb werde ich da jetzt erstmal nicht so tief drauf eingehen. Aber ich habe auf jeden Fall schon so 3 bis 4 Jahre, glaube ich, regelmäßig geguckt. Und dann, sobald man erwachsen ist und alleine lebt, hat das irgendwann auch gar nicht mehr so eine Rolle bei mir eingenommen. Und bei dir?
Ja, ich habe das Jahr, bevor Lena gewonnen hat, das erste Mal gesehen und war da eigentlich schon voll begeistert von. Und dann umso cooler war es für mich, weil es ja eh für mich was war, was ich gucken wollte, dass Lena dann gewonnen hat. Das war für mich halt total das Highlight auf jeden Fall. Und danach, also ich bin jedes Jahr immer wieder faszinierend und man dürfte mich ruhig als brennenden ESC-Fan einstufen. Aber genau, das ist so die Zeit, in der ich damit in Kontakt gekommen bin. Und davor als Kleinkind irgendwie mal, wenn Oma und Opa das geguckt haben. Es ist ja immer ein bisschen verschrien als Schlagerwettbewerb. Das ist sicherlich zu einem gewissen Grad berechtigt. Wobei ich sagen muss, in den letzten Jahren wird er halt wirklich schnell und immer moderner. Genau.
Man muss sich ja auch fragen, was Schlager in dem Sinne ist, weil es ja in dem Sinne eigentlich eher einfach so eine Pop-Veranstaltung ist mit, ich sag mal, volksnaher Musik in dem Sinne.
Ja, Pop ist ja am Ende letztlich einfach das, was populär ist, ne? Und das ist der ESC, der repräsentiert schon auch zu einem gewissen Maß den Zeitgeist, vielleicht nicht ganz so aktuell, wie das der Rest der Musikwelt so ist, aber es ist nochmal was ganz Eigenes. Wir haben die Leute auf dem Campus auch gefragt, ob sie einen Song vom ESC kennen, und das hören wir uns jetzt noch an.
Klar, so ganz früher von Lena Satellite. Das ist, glaube ich, auch der einzige. Sie hat, glaube ich, nochmal gesungen, ein Jahr später.
I know, so the last... So 2 years ago was the Italians won, last year was the Ukrainians. I don't remember the song of the Ukrainians. But I remember there's also the... When the Portuguese guy won, I know the song, but I don't know the name now. But anyway, if I hear it, I will remember.
Ja, Heroes, glaube ich, von 2014 oder so. Das war ein schwedischer Sänger.
Da waren auf jeden Fall ein paar Songs dabei. Wenn ich dich jetzt auf Anschlag frage, Dörte, der erste Song, der dir einfällt, der mit dem ESC zusammenhängt.
Cascada.
Cascada, stimmt. Cascada war ja auch mal
für uns da. Die waren doch zweimal da auch, meine ich.
Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht.
Ich glaube schon, und die haben beide Male nicht gewonnen.
Nicht gewonnen? Ja, also nicht gewonnen haben wir nur also sehr
die
oft.
Die hatten einmal einen recht eigenen Song und dann danach war eben das Jahr, wo Loreen für Schweden gewonnen hatte, und da hatten die einen Song, der eigentlich 1:1 klang wie der Song von Loreen aus dem letzten Jahr.
Ja, so ein bisschen. Das wird ja oft gemacht. Ne? Viele haben auch die gleichen Songwriter irgendwie dann nochmal im Boot. Und ja, das ist ganz interessant. Eine Sache, die mich bei den Interviews noch ein bisschen, ja, fast schon gerührt hat, muss ich sagen. 2020 ist der ESC ja aufgrund der Corona-Pandemie auch abgesagt worden. Und das in einer Dauerfolge von 64 Jahren. Also der ESC ist tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, die am längsten laufende Sendung im TV, die es gibt. Weil die halt 1900, jetzt muss ich lügen, ich glaube 56 müsste es dann sein, genau, passt, seit 1956 jedes Jahr läuft, und das halt das erste Mal dann entsprechend auch ausgefallen ist. Also es gab so ein paar Sendungen drumrum, es gab ja auch schon ausgewählte Beiträge und so weiter, das ist dann eben gecancelt worden als richtige Show, und da hatten wir mit einem auf dem Campus noch gesprochen, der selber den ESC gar nicht so sehr guckt oder gar nicht so sehr dafür brennt, wie jetzt vielleicht manche andere, aber jemanden in seiner WG hatte, der den ESC sehr gerne geguckt hat, und wir hören uns mal an, was er dazu gesagt hat.
Freund von mir, der mag das total gerne und der war dann ganz enttäuscht, dass es ausgefallen ist, aber die Kandidaten standen ja schon fest. Und dann haben wir einfach die Songs angeguckt und haben dann sozusagen eine Jury nachgestellt und jeder hat dann so ein Video gemacht. Da ist es, glaube ich, so, dass die Länder dann ja immer ein Statement abgeben und dann hat jeder in der WG und irgendwie die Schwester von irgendwem und so, die haben dann halt so ein Video gemacht, so, ja, wir favorisieren den und den, und das habe ich dann auch gemacht. Und man musste ein witziges Setting nehmen, einer aus der Küche, einer aus dem Bad, irgendwie vom Dach.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dörte, ich fand das war voll nett. Also ich hätte mich gefreut, wenn das jemand für mich gemacht hätte. Wie findest du das so?
Oh, ich fand das auch eine süße Idee. Ich finde das auch süß, weil man fragt sich bei solchen Wettbewerben ja immer, was ist so vergleichsweise großer Stellenwert, und da fällt mir halt nur die Fußball-WM ein, und ich bin ganz ehrlich, da finde ich das, glaube ich, ein bisschen sympathischer.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir haben eine pickepackevolle Sendung heute, deswegen müssen wir ein bisschen schneller machen im Programm auf jeden Fall. Schnelldurchlauf. Wir haben uns den Schnelldurchlauf angeguckt, uns ein paar Songs rausgeguckt. Wie fandest du das Gesamtbild eigentlich dieses Jahr, Dörte?
Das Gesamtbild kam mir sehr klassisch ESC-mäßig vor. Also viele Songs, die schon auch dieses politische Statement in dem Sinne haben. Also für Solidarität ist immer sehr wichtig. Frauen und queere Repräsentation ist immer sehr wichtig. Jeder Song hat irgendwie meistens eine Message. Und das ist mir auf jeden Fall auch wieder aufgefallen. Mir ist auch aufgefallen, dass sich musikalisch ein paar Sachen geändert haben. Also es gibt eben viele Songs, die auch bewusst, denke ich, für diese TikTok-Schiene ausgewählt wurden. Da fallen mir jetzt Dänemark ein und auch Israel, Polen, Kroatien, so. Nee, Serbien, UK, Österreich, die waren alle so sehr TikTok-mäßig, mit auch Tänzen und so.
Also ja. Würdest du sagen, dass das so der Zeitgeist ist, den das jetzt widerspiegelt, diese Social-Media-Affinität im Grunde?
Ja, ich denke, das ist ja allgemein in der Musikindustrie im Moment so, dass hauptsächlich ja auch dafür die Musik jetzt produziert wird, und das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen erschreckend. Also ich bin halt jetzt nicht spezifisch TikTok-Musik-Fan, deshalb.
Ja, und so generell, du guckst den jetzt ja im Grunde ein bisschen bewusster dieses Jahr, ja auch, weil wir die Sendung dann in 2 Wochen darüber dann machen als Nachberichterstattung. Freust du dich schon ein bisschen drauf, oder hast du so, wie ist so deine Stimmung?
Also ich bin sehr gespannt. Ich finde tatsächlich inzwischen, früher als Kind fand ich das immer nervig, aber ich finde inzwischen diese Beiträge, die zu den Künstlern gemacht werden, halt eigentlich spannender teilweise als die Musik, weil oft mich die Lieder ehrlich gesagt auch gar nicht interessieren, wenn es nicht meine Musik ist, und dann findet man halt trotzdem ein bisschen was zu den Teilnehmern heraus, und das finde ich immer ganz schön.
Ja, dann kommen wir zu den Songs, die wir uns rausgesucht haben, und da fangen wir bei dir jetzt an mit einem kuriosen Song, den du dir rausgesucht hast. Also wir haben uns den Überblick alle beide ganz durchgeschaut und uns dann nochmal 2 Songs jeweils rausgenommen, die wir irgendwie hörenswert fanden. Mhm. Und da fangen wir jetzt mit den kuriosen Songs an. Dörte, welches Land und welchen Song hast du dir da rausgesucht?
Also ich habe von Israel, von Noah Kirel oder Kirel, Unicorn, und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Und da sind wir wieder zurück, bevor wir uns mit den positiven Aspekten des Eurovision Song Contests befassen. Noch ein Hinweis auf unsere Doppelsendung aus dem letzten Jahr. Wir reden ja heute ein bisschen mehr über die konkreten Zusammenhänge für dieses Jahr, für das Teilnehmerfeld dieses Jahr. Letztes Jahr in unserer Sendung, vor allem in unserer ersten Sendung am 10.05.2022, haben Linda und ich ein bisschen über die Geschichte des ESCs gesprochen. Falls ihr euch dafür interessiert, hört gern mal rein. Ihr könnt das Ganze auf unserem Streaming-Account auf herethis.at nachhören oder über unsere Webseite vom Campus Radio. Da sind die ganzen Sachen nochmal als Podcast hinterlegt und auch mit einem Sendemarker versehen, sodass ihr das nachhören könnt. Die Sendungen sind übrigens auch nach Datum sortiert. Jetzt aber zu den positiven Aspekten des ESC. Wir haben unsere Befragten auf dem Campus auch gefragt, was sie am ESC zu schätzen wissen und was ihnen so gut für sie macht. Das hören wir uns jetzt nochmal kurz an und dann hören wir uns gleich wieder.
Ich finde es schon wichtig für das Völkerverständnis. Also, dass da auch so Kulturen aufeinanderprallen, finde ich schon wichtig, auch was den Musikgeschmack angeht. Ich meine, wenn man ja so ganz im Kleinen Leute kennenlernt, eines der ersten Themen ist ja schnell Musik. Und ich denke, in der Völkerverständigung ist das nicht so anders.
Ja, für mich irrelevant, so tatsächlich. Ich verstehe, dass es Musikkultur fördern kann, aber es ist für mich komplett egal eigentlich.
Das Aufeinandertreffen von internationalen Künstlerinnen und Künstlern finde ich super toll. Irgendwie nochmal eine Erweiterung seines eigenen Musikgeschmacks. Und die Show ist eigentlich auch immer ziemlich gut, finde ich.
Yeah, I like it. I think it's like a fun evening to just watch it and enjoy.
Also ich finde es auch positiv, einfach, dass man die verschiedenen Länder hat, die da zusammenkommen und auch nochmal ganz andere Musikrichtungen kennenlernt, weil es ja nicht so die typischen Radiosongs oft sind, sondern, oder zumindest nicht von hier die typischen Radiosongs.
Seit der Jahrtausendwende kommt auch immer mehr diese Show dazu. Was sagst du dazu so? Also ich persönlich finde es echt cool eigentlich.
Diese Show?
Ja, dass die Show halt, also es ist eine krasse Bühnentechnik, die da immer aufgefahren wird. Manche feiern das nicht so. Ich finde es eigentlich ganz geil, was da an Potenzial wiederum mit entsteht. Unter dem Wegfall von einem Orchester natürlich trotzdem. Aber wie sieht es bei dir so aus? Du hast ja die ESC-Bühnen auch schon mal gesehen.
Ja, ich finde das auf jeden Fall auch spannend, weil das auch insgesamt ja einfach sehr interessant ist. Und zum Beispiel, wer ja auch K-Pop oder sowas ganz gerne hört, weiß ja auch, in diesem Bereich ist das ja auch ein sehr großes Thema, diese Bühnenshows und so. Und ich finde das auch schön, wenn man sich die Mühe macht, halt eben für auch Newcomer irgendwie so schöne Bühnenshows zu organisieren, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du als Newcomer in dem Sinne dann so eine krasse Bühnenshow hinlegen kannst.
Was auch ein sehr positiver Aspekt ist, würde ich sagen, ist, dass der ESC für die Queer-Community eine riesen Bühne geboten hat. Also 1998 hat Dana International gewonnen als erste Transperson und dann ging es ja, also das war ja so ein bahnbrechender Erfolg eigentlich, dass das so in die Öffentlichkeit geholt wurde, ne? In die große Öffentlichkeit. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es gucken über 270 Millionen Menschen mittlerweile, vielleicht sogar noch mehr, weil es halt auch außerhalb der EU immer oder außerhalb von Europa immer mehr an Beliebtheit gewinnt, neben Australien. Und da haben wir ja so Conchita Wurst zum Beispiel auch gehabt, ich habe leider seinen Namen vergessen, als Drag Queen, der ja auch da irgendwie die Community einfach mal viel besser präsentieren konnte und zudem noch gut singt. Also da kam ja leider oft dann der Vorwurf so, dass das irgendwie nur so ein geheucheltes Weltoffenheitsbewusstsein ist und das sehe ich halt gar nicht. Also ich finde, der ESC ist vor allem ein vielfältiger Wettbewerb, der diesen Menschen einfach eine größere Bühne gibt, die sie verdient haben, weil sie in der Öffentlichkeit immer noch nicht so wahrgenommen werden, wie sie wahrgenommen werden sollten vielleicht auch.
Ich hoffe nur, dass sie dann auch, je nachdem, wo diese Sendungen auch, das ist natürlich auch wieder meine Vorurteilhaftigkeit, ich weiß es nicht, aber ich mache mir dann natürlich auch meine Gedanken, je nachdem, wo diese Sendungen oder diese Sendungen ausgestrahlt und produziert werden, dass halt die Community auch dementsprechend geschützt wird, weil man das ja sehr oft auch heutzutage wird das ja auch in anderen Sendungsbereichen immer mehr Thema, dass eben auch queere Leute teilnehmen an bestimmten Sendungsformaten und ich sehe da einfach immer wieder, dass es sich halt nicht richtig darum gekümmert wird, diese Leute auch zu schützen, weil es ist eben auch ein Risiko dabei und es gibt halt einfach auch wahnsinnig viele Übergriffe und Gewaltübergriffe an queeren Leuten und deshalb wäre mir das persönlich schon wichtig, kann ich aber halt nicht beurteilen.
Ja, ich denke, in den meisten europäischen Staaten haben wir so einen gewissen Standard vielleicht erreicht, der da schon einen Bezug drauf nimmt, aber wir sind da jetzt im Grunde schon bei den Missständen, also wir kriegen es jetzt gerade nicht mehr positiv umrissen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach schon mal über zu den kritischen Aspekten oder zur kritischen Betrachtung des ESCs. Und vorher hören wir noch einen nächsten Song, den habe ich mir rausgesucht, ein Interpret, beziehungsweise nicht ein Interpret, sondern ein kurioser Song, den finde ich, der kommt aus Tschechien, die, ich hoffe, es ist eine Band, ich glaube, die heißen Vesna. Und der Song heißt My Sister's Crown. Und dann hören wir uns gleich zurück mit den kritischen Aspekten des ESCs. So, da sind wir auch schon wieder zurück im Campus Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Wir haben vorhin über die positiven Aspekte des Eurovision Song Contests gesprochen, Dörte, und aber auch direkt schon ein paar negative Seiten gefunden. Und ja, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Und so auch beim ESC. Kennst du Vorwürfe, die dem ESC gegenüber gemacht werden, Dörte?
Also ich nehme an, dass da viel auch mit reinspielt, eben diese politischen Aspekte und unter anderem auch eben halt so diese Kooperation teilweise ja auch mit Ländern oder Staaten, die halt durchaus auch zu kritisieren sind in ihrem Umgang mit ihren Bürgern oder bestimmten Gruppen, nehme ich an, auch in ihrer Gesellschaft. Und ja, also generell kann man ja schon sagen, dass eigentlich alles, was auch irgendwie auf Kooperation aus ist, auch immer halt viel Kritik oder in viel Kritik steht.
Ja, wir hören uns mal an, was unsere Befragten auf dem Campus dazu gesagt haben und reden dann gleich mal ein bisschen über die Aspekte, die das so betrifft. Und wir haben auch ein paar Auszüge aus dem Regelwerk uns vom ESC besorgt, um das mal ein bisschen zu kontextualisieren und zu schauen, was auch so dran ist an der Kritik, die dem ESC entgegengebracht wird.
Also teilweise ist es mir zu politisch, das ärgert mich dann, aber an sich finde ich es eigentlich ein super cooles Konzept. Naja, dass teilweise Entscheidungen nicht danach getroffen werden, wie gut die Musik ist, sondern es dann eher im Vordergrund steht, irgendwie politische Konflikte auszudrücken oder eben seine Sympathie mit Nachbarländern zu bekunden. Und das, also mir fehlt teilweise ein bisschen die Objektivität.
Nur, dass die Musik häufig nicht so gut ist.
Oftmals ist so auch Politik im Spiel. Also dass die einen den anderen Stimmen geben und sowas aus politischen Interessen. Ja. Das ist halt ein bisschen schade, weil das Musikalische sollte im Vordergrund stehen. Aber trotzdem finde ich gut, dass es sowas gibt auf europäischer Ebene. Vielleicht könnte man das auch ausweiten auf andere Kontinente mal. Außerdem auch, dass diese Künstler auch dann eine Bühne bekommen und dann auch mal sich selber in ihrer individuellen Karriere weiterentwickeln können.
Ja, da war jetzt schon vieles bei, was du auch gerade schon gesagt hast, Dörte, so das mit dem politischen Neutralität. Schlechte Songs haben wir zwischendrin gehört. Das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Also da können wir letztlich nur darauf verweisen, was gefällt den Leuten und was gefällt den Leuten nicht. Muss man, denke ich, selber für sich betrachten. Da können wir jetzt schlecht drüber reden. Unfaire Bedingungen auf verschiedenen Ebenen, also für die an teilnehmenden Länder, für die teilnehmenden Kandidatinnen und so weiter. Geldverschwendung ist auch ein Punkt und das Big Five-Problem, ich erkläre das mal kurz für die, die es nicht kennen. Es gibt beim Eurovision Song Contest ja diese Qualifikationsphase, wo sich eigentlich alle Länder in den Halbfinalen ja gegenüberstellen und dann versuchen müssen, irgendwie ins Finale zu kommen durch Abstimmung und so weiter, weil im Finale sind nur 26 Plätze und da gibt es eine Sonderregelung seit geraumer Zeit, ich glaube Anfang der 90er war das, wo die Regelung getroffen wurde, dass die 5 Hauptfinanziers des Eurovision Song Contest, also die Rundfunkanstalten der 5 am meisten finanzierenden Länder, grundlegend ein Ticket fürs Finale haben. Also grundlegend gesetzt sind fürs Finale, das sind die sogenannten Big Five, dazu gehören Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und das United Kingdom. Ja, das ist jetzt erstmal so die Regelung und das Gewinnerland vom letzten Jahr natürlich, also im Grunde so die Big Six, aber die Big Five, die sind immer gesetzt, die müssen sich nicht qualifizieren fürs Finale und das stößt bei vielen Teilnehmerstaaten auch schon auf Kritik. Also das ist ein Grund, warum die Türkei zum Beispiel seit einer Weile nicht mehr mitmacht, neben der Repräsentanzbühne, die Erdogan da sich gerne nehmen würde, das ist auch ein Punkt, den man da nicht ganz außer Acht lassen darf, aber so ganz grundlegend ist das sicherlich ein Punkt, den man auf jeden Fall kritisieren kann, wo viele Staaten nicht so ganz einverstanden sind mit. Dann gibt es so ein bisschen diesen Vorwurf der Punkteschieberei, das haben wir auch gerade gehört, dass Staaten sich oder Anrufer sich gegenseitig nur aus Nationalgefühl die Punkte zuschieben. Ja, kann man sicherlich auch anbringen und dass die Jury-Votings nicht so ganz durchsichtig sind. Also jedes Land hat eine Jury, die irgendwie die Hälfte der Stimmen oder die Hälfte der Punkte auch noch mit ausmacht und genau, das ist auch noch so ein Punkt, wie das zustande kommt. Was sagt das Regelwerk jetzt dazu? Ich habe mir mal ein paar Auszüge aus dem Regelwerk rausgeholt, um vielleicht einmal kurz das Setting herzugeben, was denn der Wettbewerb an Regularien eigentlich für solche Probleme bereithält. Das Voting-Verfahren zum Beispiel, haben wir ja schon besprochen, wird jedes Jahr kontinuierlich angepasst. Es gab mal eine Zeit, da gab es gar kein Televoting oder sowas, sondern da haben das nur Landesjurys gemacht. Das ist mittlerweile sehr stark auf die Seite der Zuschauerinnen übergeschwappt sozusagen, die da viel mehr Macht jetzt haben, was die Gewinnersongs betrifft. Und dann habe ich mir noch was rausgesucht. Die Jury besteht in jedem Teilnehmerland aus 5 Expertinnen und deren Zusammensetzung sollte möglichst ja, heterogen sein, beziehungsweise möglichst ausgewogen eigentlich. Ausgewogen sein bezüglich Alter, Geschlecht etc. pp. Und die Jurymitglieder müssen die Staatsangehörigkeit des Landes haben, das sie repräsentieren, beziehungsweise für das sie eben voten, und dürfen in den letzten beiden Jahren davor auch noch nicht Mitglied in dieser Fachjury gewesen sein. Interessant finde ich noch, es gibt ein Berufsfeld, in dem die auf jeden Fall drin sein müssen. Das heißt, es müssen Hörfunkmoderatorinnen, Musikerinnen, Komponistinnen, Textdichterinnen oder Produzentinnen sein und dürfen nicht für ein anderes Land in einer Jury stehen. Und sie dürfen auch keine Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des jeweiligen Landes sein. Das finde ich ganz interessant. Also die müssen aus dem privaten Sektor sozusagen kommen und dürfen nicht für die öffentlichen Rundfunkanstalten arbeiten, was ja eigentlich in dem Fall ein Qualitätskriterium ist, weil die Rundfunkanstalten nämlich den ESC ausrichten und übertragen und man sich somit jetzt die Befangenheit zumindest rausnimmt, dass man jetzt bei uns zum Beispiel Moderatorinnen aus dem Ersten hätte oder so, die das beurteilen, und stattdessen halt Menschen, die da nicht mit in Zusammenhang sind. Also so ein bisschen dieser Korruptionsvermeidungsversuch, wenn man so will. Dann haben wir noch die Texte, Aussprache, Gesten und so weiter sollen nicht politischer Natur sein. Da können wir jetzt einmal drüber reden, wie das so funktioniert. Und das gilt eben für die Texte, für die Bühnenshow, für den Wettbewerb. Und unter einem gewissen Schleier passiert das aber ja trotzdem bei manchen Beiträgen. Und dazu sagt die EBU eben noch, der ESC ist eine unpolitische Veranstaltung und alle Teilnehmenden und Rundfunkanstalten haben eben sicherzustellen, dass es zum einen keine Werbeplattform für Produkte, Firmen oder sonst was gibt, auch nicht indirekt, und gleichzeitig, dass es keine politischen Statements geben darf. Da gab es ja einen Eklat bei dem ESC, ich glaube 2019 war das in Israel, wo Madonna einen Zwischenakt hatte und dann zum Schluss ihrer Performance mit einem Tänzer, mit einem Background-Tänzer, die Treppe hochgestiegen ist und auf dem Rücken der beiden klebten eine Israel- und eine Palästina-Flagge. Mhm. Und das war ein starkes politisches Statement in Israel, vor allem nochmal sehr viel Zündstoff. Und das gefiel der EBU jetzt gar nicht. Wie stehst du dazu, Dörte? Also so grundlegend sagt die EBU ja, wir wollen das eigentlich hier nicht haben. Uns geht es ja um den Zusammenkunftsgedanken und diesen Austausch. Und dann gibt es aber diese politischen Statements, die vielleicht wichtig sind, vielleicht auch nicht. Wie ist so deine Meinung dazu?
Also ich finde das ein spannendes Thema, weil das ja auch gerade bei Sportwettkämpfen immer wieder zum Thema wird und es ja auch irgendwie allgemein bei solchen Wettbewerben einfach dieser Anspruch ist, dieses unpolitischen. Grundsätzlich würde ich sagen, in unserer Weltgesellschaft, in allem, es gibt keinen unpolitischen Raum. Das zum einen, und auch zum Beispiel die Entscheidung, dass keine politischen Statements getroffen werden dürfen, ist für mich auch ein politisches Statement an sich. Dennoch finde ich das eigentlich auch zumindest in so einem Wettkampf sinnvoll, weil es eben es kann ja keine Wertung vorgenommen werden, was jetzt problematisch ist und was jetzt nachvollziehbar ist, weil für uns in unserer Gesellschaft haben wir bestimmte Werte, die für uns halt klar sind und gute Werte sind, aber genauso gibt es eben Teilnehmerländer, die sich halt komplett im Gegenzug zu bestimmten Werten gegenüberstehen als wir, und von dem her, auch wenn man das kritisch sehen kann, wie eben andere Gesellschaften ihre Werte setzen, gibt es für mich keine Legitimität zu sagen, dass zum Beispiel die Werte, die wir jetzt in Westeuropa vertreten, dargestellt werden dürfen, aber die Werte nicht dargestellt werden dürfen aus Ländern und Kulturen, die wir vielleicht für verwerflich halten, gerade auch in Bezug auf queere Personen, Frauen und so. Deshalb finde ich das in dem Sinne einfach sinnvoll, dann zu sagen, dass eigentlich niemand bestimmte Statements setzen darf.
Was man dazu sagen kann, also so diese Grundwerte, Freiheit, Gleichheit und so weiter, was wir da haben, also auch gerade was die Queerbewegung betrifft, ne, so Flaggenschwenken und sowas, das ist da mehr oder weniger sogar, also was heißt mehr oder weniger, das ist da klar erwünscht, das ist ein freiheitsliebender Veranstalter sozusagen. Und da gab es einen Vorfall, der wird auch nach China übertragen, der Wettbewerb, und da wurde zensiert, weil es weil es Regenbogenflaggen im Publikum gab, und das wurde zensiert, woraufhin die EBU China die Senderechte entzogen hat, sofort, ne? Also, und das gleiche gilt halt auch für Russland wegen dem Kriegszustand, das gleiche gilt für Belarus, weil die sich Russland eben angeschlossen haben, was diese, ja, Kriegsgeschehnisse betrifft, und ja, weiß ich nicht, wie ich das, also ich möchte jetzt gar nicht so voreingenommen sein. Ich habe den Eindruck, die EBU reagiert da zum einen stärker drauf, als es jetzt zum Beispiel die FIFA bei der WM gemacht hat irgendwie. Da wird nicht wirklich viel Rücksicht drauf genommen, ob da jetzt ein starker Finanzierungspartner wegfällt oder nicht. Es gibt in allen Staaten, die teilnehmen, sicherlich Probleme. Und wir haben ja jetzt gerade erst den Tag der Pressefreiheit gehabt und Deutschland ist im Ranking wieder abgerutscht. Also auch in Bezug auf sowas, journalistische Freiheit, müsste man ganz kritisch zum Beispiel auf Aserbaidschan gucken, wo der Wettbewerb ja auch schon stattgefunden hat, die da im Krieg mit Georgien sind zum Beispiel auch. Und oder nee, mit Armenien, nicht mit Georgien, Entschuldigung, mit Armenien, und wo es auch einen großen Konflikt gibt. Und gleichzeitig ist jetzt wieder dieses Ding, Armenien und Aserbaidschan treten aber beide beim ESC an. Und man sieht auch oft im Green Room oder so, dass die Sängerinnen sich da gegenseitig dann doch sehr wohlgesotten sind eigentlich und beim Wettbewerb dann eben eigentlich miteinander da sind und nicht gegeneinander da sind. Und ich glaube, das ist eigentlich der Grundcharakter. Ich kann aber wirklich gut verstehen, dass das oft untergeht und dass diese politischen Statements dann doch ein bisschen stärker wirken, als sie es eigentlich sollen.
Hm. Ne? Ja.
Das kann man auf jeden Fall sagen, auch mit Israel, mit dem ESC. Auch da ist eine Problemzone mit Palästina definitiv, mit dem Nahostkonflikt. Schreibt uns eure Meinung zum ESC, was da negativ ist oder was ihr negativ findet, wie ihr das seht. Kann so ein großer Wettbewerb überhaupt unpolitisch sein, wäre auch ein bisschen meine Frage. Und wie müsste das gehandelt werden? Was wären Verbesserungsvorschläge von eurer Seite? Müsste man am Voting was verändern? Müsste man am Qualifizierungsrahmen vielleicht was ändern? Sollten die Big Five wieder abgeschafft werden? Also da würde ich wahrscheinlich sogar sagen ja, weil das einfach eine gewisse Ungerechtigkeit ist, die da mit einhergeht. Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf unserem Insta-Channel. Und wenn ihr Lust habt, selber mal bei uns mitzumachen, kommt gerne mal vorbei. Wir haben jeden Monat eine Redaktionssitzung im Moment am ersten Freitag des Monats. Und schreibt uns einfach mal an, wenn ihr interessiert seid. Dörte, hast du noch ein Fazit vielleicht zu den Negativaspekten?
Also, ich finde halt, alles hat ja seine Vor- und Nachteile. Das wird nichts daran ändern, dass gewisse Medien konsumiert werden und oder nicht konsumiert werden sollten oder was auch immer. Wer bin ich, das irgendwem vorzuschreiben? Wenn jemandem das nicht gefällt, muss er es halt nicht gucken. So, das würde ich halt grundsätzlich sagen. Und es spricht ja auch nichts dagegen, wenn man sich sagt, so, ich möchte das nicht gucken, dass man es dann halt nicht guckt. Das war's.
Ja, ich würde mich da an sich anschließen. Ich würde auch sagen, es gibt viele positive Aspekte, es gibt viele negative Aspekte und es ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, in dem Dinge verbessert werden müssen und können und, denke ich, auch verbessert werden. Also dieses eine positive Ausschlagkriterium ist, denke ich, wirklich die Bühne für die Repräsentanz für ja, Vielfalt in der Gesellschaft. Die ist auf jeden Fall da, die wird da gegeben. Und was mir wirklich gefällt, ist, am Ende ist es kein kommerzieller Wettbewerb. Das muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Es werden keine Produkte geworben. Es gibt zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in allen anderen europäischen Staaten aussieht, aber überall, wo es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ist, meine ich, nicht mal eine Werbeunterbrechung im ESC. Und es wird halt für nichts geworben. Es wird nichts verkauft am Ende, bis auf halt das ESC-Merch selber, was zum Wettbewerb dazugehört. Aber am Ende geht es im Kern dann doch um den Wettbewerb und um die Musik irgendwie. Und all diese anderen Aspekte fallen damit rein. Ich glaube aber nicht, dass die den Kerngedanken kaputt machen. Das wäre halt so die Sache, so mein Abschlussplädoyer dazu. Ja, wir haben, wie gesagt, eine sehr volle Sendung bis jetzt schon gehabt und wollen noch ein bisschen einen Vorausblick wagen. Und deswegen hören wir uns jetzt schon direkt den nächsten Song an, den ich mir auch noch rausgesucht habe. Und zwar einen Titel, den ich sehr schön fand. Und das ist für die Niederlande von Mia Nicolai und Dion Cooper, Burning Daylight. Nach diesem letzten Song kommen wir auch schon allmählich wieder zum Ende unserer Sendung und haben jetzt nur noch ein ganz bisschen Zeit, deswegen noch ein kurzer Blick auf die Wettquoten. Die Buchmacher sind der erfahrungsgemäß relativ gut darin, die Vorhersage der erstplatzierten Songs irgendwie hinzubekommen. In den letzten Jahren, da gibt es auch so eine Übersichtsseite, wenn man sich das im Internet anguckt, so Wettquoten, also die haben dann eine gute Übersicht und ranken dann so ein bisschen, welche Songs potenziell auf Platz 1 landen und dann bis halt runter zum 26. im Finale. Und da habe ich eine kleine Übersicht zusammengestellt, Dörte. Du hast ja schon mal durchgeguckt und so ein paar Favorites auch quasi rausgesucht. Und ich habe mal in die zusammengefasste Übersicht zum heutigen Stand, also wir produzieren die Sendung so ein paar Tage vor Ausstrahlung, nachgeschaut. Das heißt also, das ist jetzt so der Stand von letzter Woche, wenn ihr das hört.
Mhm.
Und da habe ich auf Platz 5 Spanien,
mhm.
auf Platz 4 Frankreich.
Mhm.
Überraschenderweise, also die haben so einen Chanson-Song, mhm. der sehr französisch ist von seinem Sein her und der ist recht hoch mittlerweile, das mhm. ist unüblich. Dann haben wir auf Platz 3 die Ukraine,
mhm.
auf Platz 2 Finnland
mhm.
und auf Platz 1 Schweden mit Lorraine.
Es tut mir leid, ich will gar nicht so reagieren, aber
die 2012, das verstehe ich nicht. Ja, genau, Lorraine hat ja 2012 schon für Schweden in Baku gewonnen, ja. in Aserbaidschan. Mit ihrem Hit, jetzt Euphoria. Heißt es Euphoria, das ist ja sehr durch die Decke gegangen damals. Und die tritt dieses Jahr nochmal an und scheint irgendwie so ein schwedisches Pop-Revival zu erleben.
Okay. Ja, gut. Es ist ja kein schlechtes Lied, aber es ist halt ein klassischer Eurovision-Song.
Ja. Und du meinst ja auch, du bist nicht so ganz happy, wenn man nochmal irgendwie den Erfolg nochmal pushen muss.
Das ist halt jetzt so, also wenn Loreen dieses Jahr gewinnt, bin ich dafür, dass wir in 2-3 Jahren nochmal Lena schicken.
Ja.
Weil zum jetzigen Stand von Lenas Karriere könnte die auch easy nochmal einen Win holen.
Ja, theoretisch. Also ich meine, die ist ja auch das zweite Mal direkt nochmal angetreten. Ne? Ich glaube, Lorraine auch nochmal. Und ja, wer weiß. Also da müsste sie natürlich auch Bock zu haben.
Und ganz ehrlich, vielleicht kriegen die Schweden ja auch irgendwann aber nochmal.
Das wäre natürlich ein krasser Brecher.
Ja.
Aber ich rechne mal nicht damit. Aber wer weiß, es gibt immer Überraschungen. Und vielleicht noch schnell einen Blick auf Deutschland. Deutschland liegt nach Schätzungen derzeit auf Platz 16.
Okay.
Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren recht gut. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt, würde ich sagen. Ja, und damit will ich an dich schon mal abgeben. Wir haben nämlich auf Insta auch ein bisschen was gemacht zum ESC Deutschland.
Genau, wir hatten einen Fragesticker in unserer Story, wie ihr zu dem ESC steht und was eure Meinung ist und so. Und genau, für die Ergebnisse, die werden wir dann auch vor oder nach der Sendung posten. Und dann könnt ihr euch mal angucken, was auf Insta so passiert. Das ist @campusradio_kassel. Und ihr könnt uns da immer gerne eure Meinungen, eure Kommentare zu gerne in die DMs schicken. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, könnt ihr euch da auch gerne mal melden. Und genau, deshalb...
Was mir da gerade vielleicht noch einfällt, eine gute Idee wäre vielleicht, wenn ihr uns Fotos oder irgendwie so Reels von dem Abend, wenn ihr den ESC guckt, schickt. Das wäre vielleicht ganz cool.
Das stimmt, das können wir machen. Also,
könnten wir dann reposten oder
so. Genau, ja. Oder uns in eurer Story markieren, wenn ihr da Lust drauf habt.
Ja, zeigt uns eure ESC-Party.
Genau. Und wer die Eröffnung des diesjährigen ESC sehen möchte, kann auch heute um 21 Uhr nach unserer Sendung jetzt bei One oder auf Eurovision.de das erste Halbfinale schauen. Und ja, das werden wir vielleicht auch tun.
Genau, das zweite kommt dann am Donnerstag und das Finale dann am 13. um 21 Uhr am 1.
Mhm.
Ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Damit sind wir nämlich am Ende unserer Sendung. Mit den Eindrücken vom Finale. Vielleicht haben wir bis dahin auch ein paar von euch auf Insta gesehen, bei eurer Watchparty sozusagen beim ESC. Vielleicht sieht man sich dann und vielleicht haben wir den einen oder anderen Gast dabei. Mal schauen. Seid also gespannt und damit verabschiede ich mich dann auch für diese Woche und gebe an Dörte ab, die uns noch den letzten Song für heute vorstellt.
Genau, und der Song ist mein persönlicher Favorit, weshalb ich mich sehr über diese Hochrechnung eben gefreut habe. Das ist nämlich der Song von der Ukraine, von Tworci, Heart of Steel. Und damit verabschiede ich mich ebenfalls aus der heutigen Sendung. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in 2 Wochen. Das war das Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream.